Willkommen zurück auf der XPC 2016. Unser zweiter Vortrag, da geht es jetzt ins Detail, nachdem wir bei der Eröffnungs-Keynote sozusagen die Vision gesehen haben, aber auch das, was nicht so gut funktioniert. Gerade eben gehen wir jetzt in den Bereich der Architektur, das, was sozusagen am Anfang steht, wenn Sie eine Entscheidung treffen müssen, Cross-Plattform, nicht Cross-Plattform. Und da haben wir jetzt Lars Röwekamp an Bord, der vor allem im Java-Bereich sehr bekannt ist, Enterprise-Java-Bereich, mit seinem Unternehmen Open Knowledge. Und ja, ich wüsste keinen besseren, der im Java-Umfeld oder auch überhaupt auf Architekturebene zu dem Thema sprechen könnte. Deswegen bist du auch hier.
Bestens, danke. Gut, dann starten wir mal gleich. Ja, herzlich willkommen da draußen an den Monitoren zu meinem Talk Lightweight Architectures im Zeitalter von Mobile First. Weswegen habe ich mir das Thema vorgenommen? Wir sind als Unternehmen viel beratend tätig bei größeren Firmen, die aktuell auf den Channel Mobile setzen, und wir kriegen viele Diskussionen mit, Cross-Plattform versus nativ versus hybride Lösungsansätze. Und was mich ein bisschen daran stört, ist, dass es eigentlich immer nur um technologische Client-Entscheidungen geht und weniger um die Diskussion darüber, inwieweit sich das eventuell auch auf die Architektur auswirkt. Und leider ist es ja so, dass man selten Architekturen auf der grünen Wiese neu bestimmen kann oder neu definieren kann, sondern es gibt in der Regel bestehende Systeme, die angebunden werden sollen oder für die der neue Channel geschaffen werden soll. Und das schauen wir uns heute mal an, wie eine solche Architektur aussehen könnte in den nächsten 30 Minuten. Ganz kurz über mich. Alex hat eigentlich gerade schon fast alles gesagt. Insofern brauche ich da nicht mehr viel zu sagen. CIO New Technology bei der Open Knowledge GmbH. Wir sind ein Unternehmen im deutschsprachigen Raum beratend und umsetzend unterwegs. Meine Rolle in dem Unternehmen ist letztendlich, sich neue Technologien, neue Trends und neue Architekturansätze anzuschauen, zu bewerten und die dann entsprechend in die Kunden reinzutragen. Ja, weswegen ist das Thema Cross-Plattform eigentlich so interessant? Also weswegen gibt es vielleicht auch eine eigene Konferenz dazu? Chris hat gerade eben ja schon ein bisschen darüber erzählt, wie die Zukunft in der Wunderwelt des Webs aussehen könnte oder auch die Gegenwart aktuell schon aussieht. Und für mich ist es so, dass wir aktuell in einem Umfeld sind, in dem eine Art Mindshift stattfindet. Der User ist es gewohnt mittlerweile oder der Anwender ist es gewohnt mittlerweile, jederzeit an Informationen ranzukommen, sein Device aus der Hosentasche zu holen und in seinem jeweiligen Kontext von den Dienstleistern bedient zu werden. Und im jeweiligen Kontext bedeutet, das ist was ganz anderes, ob ich am Bahnhof oder Flughafen bin und Informationen zu einem Gate Change oder Gleiswechsel haben möchte oder zu Hause auf dem Sofa sitze. Und als User erwarte ich einfach, dass mein Leistungslieferant, mein Dienstleister diese Informationen im Vorfeld antizipiert. Und das hat natürlich gewisse Auswirkungen auf die Architekturen, die darunter liegen. Das, was ich gerade gesagt habe, zeigt ein bisschen diese Statistik, die brauchen wir uns nicht im Detail anschauen. Es geht vor allem darum bei der Statistik, wo nutze ich heutzutage noch meinen Desktop bzw. mein Laptop und wo nutze ich mobile Devices, also Smartphone und Tablet. Und da sehen wir sehr schön, dass ich eigentlich nur noch am Arbeitsplatz und da auch nur am Schreibtisch meinen Desktop nutze und ansonsten viel stärker auf Mobile setze. Im Umkehrschluss bedeutet das, wir stehen also vor einer Herausforderung, nämlich vor der Multi-Channel-Challenge, habe ich das mal genannt, also eine Applikation oder Applikationslogik auf unterschiedlichsten Devices anzubieten, und zwar so, dass sie natürlich auch noch gut benutzt werden können. Also Usability steht da klar im Fokus. Jetzt kann man sagen, Multi-Channel, na klar, alter Hut, wo liegt da das Problem? Wir haben ja verschiedene Ansätze in der Vergangenheit kennengelernt. Zum einen Responsive Design oder Graceful Degradation wird das auch gern genannt, wo ich ausgehend von einer Desktop-Applikation, also einer Applikation, die optimal auf den Desktop zugeschnitten wurde, sukzessive Teile wegnehme oder Informationen anders darstelle und so zu einem mobilen Client, also im Minimalfall dem Smartphone komme. Dieser Ansatz hat so ein bisschen den Nachteil, dass der Fokus auf den Desktop gelegt wird und das, was am Ende beim mobilen Client rauskommt, häufig nicht wirklich optimal für den mobilen Client ist. Deshalb gibt es einen zweiten Ansatz, Mobile First, Progressive Enhancement. Bei dem Ansatz geht man davon aus oder designt man das Ganze so, dass es optimal auf dem Mobile Device dargestellt werden kann und erweitert das Ganze dann zum Desktop. Aber beide Ansätze funktionieren vom Prinzip so, dass sie auf einem gemeinsamen Backend aufsetzen. Die Frage ist also, wenn wir unser klassisches Backend anschauen, wie wir es jetzt hier auf dem Bild sehen, das ist so ein System, wie ich es sehr häufig bei unseren Kunden sehe, also eine Mehrschichtenarchitektur, die im in der untersten Ebene eine Enterprise Resource Zugriffsschicht hat, darüber einen allgemeinen Service Layer und darüber ein UI Controller oder Use Case Controller Schicht, eine Use Case Controller Schicht, die wiederum dann einer Render Engine sagt, welche HTML5 Seiten rausgerendert werden sollen. Die Frage ist, passt sowas mit dem, was wir gerade gesagt haben oder gesehen haben, ja oder nein? Ja, und wenn wir mal einen Blick darauf werfen, was ich gerade gesagt habe oder was ich gerade gezeigt habe, die unterschiedlichen Ausprägungen der Applikation auf den verschiedenen Devices, dann kann man sagen, natürlich geht das. Also ich render HTML raus, ich render CSS raus an den Client, habe vielleicht sowas wie Media Types oder Media Queries, um optimiertes Material für die einzelnen Devices zu liefern, habe unterschiedliche CSS für die verschiedenen Devices, rendere, muss mir Fragen stellen, wo ich das Bildmaterial rendere, also clientseitig optimiere oder serverseitig optimiere. Das sind aber eher rudimentäre Problematiken. Gut, jetzt habe ich noch nicht mal 6 Minuten verbraucht, wie ich gerade sehe. Wäre natürlich schlimm, wenn der Talk jetzt schon um wäre. Also es gibt sicherlich noch das eine oder andere zu sagen, das eine oder andere Problem. Und das gibt es auch tatsächlich. Also was wir hier sehen, nennt sich adaptives Design. Und da funktioniert es auf jeden Fall mit den klassischen Architekturen, die wir haben. Dieses adaptive Design hat nur einen kleinen Nachteil. Und wenn man sich jetzt mal das Schaubild ganz links anschaut, die anderen kann man ja auch noch nicht sehen, dann geht man bei diesem Multi-Channel-Ansatz, also Multi-Channel, unterschiedliche Device-Typen sollen bedient werden, geht man zunächst einmal davon aus, dass auf allen Device-Typen mehr oder minder die gleiche Funktionalität angeboten werden soll. Visuell etwas anders aufbereitet, anderes Bildmaterial vielleicht, Funktionalitäten ein wenig abgespeckt auf dem Smartphone oder auf dem Tablet, aber prinzipiell ein und dieselbe Funktionalität. Was ich eigentlich möchte, ist eher sowas wie eine Cross-Channel-Applikation. Cross-Channel heißt, ich nutze immer dann oder ich nutze in meinem jeweiligen Kontext das bestmögliche Device. Also ich fange vielleicht einen Bestellvorgang auf dem Sofa an, verfolge den Bestellvorgang dann auf meinem Smartphone oder Tablet. Ich buche eine Reise online an meinem Schreibtisch, also eine Bahnreise, will aber während der Reise selbst natürlich Informationen zu der Reise auf meinem Smartphone bekommen. Also ich möchte jederzeit den Channel wechseln können, trotzdem in einer Use-Case-Welt leben. Noch einen Schritt weiter geht der Ansatz Omnichannel. Omnichannel bedeutet vom Prinzip her, dass mir als User gar nicht mehr bewusst ist, mit welchem Channel ich arbeite. Ich arbeite nur mit oder ich kommuniziere mit einem Dienstleister, mit einer Applikationswelt. Und welcher Channel dabei verwendet wird, ist mir egal. Ich kriege vielleicht eine Push-Notification oder eine SMS, wenn ich am Flughafen bin oder wenn ich in einem Store selber bin, also einem physikalischen Laden, meine ich damit. Oder ich bin mal im Web oder mal auf dem Tablet und für mich fühlt sich das alles wie eins an. Und das erfordert, kann man sich vorstellen, natürlich eine extreme Flexibilität, was die Use Cases angeht, also was die Umsetzung von Use Cases angeht. Meine Architektur muss offen sein für neue Channels, die es vielleicht jetzt noch gar nicht gibt, also die noch gar nicht angedacht sind, und muss offen sein für sehr kleine punktuelle Use Cases, die auf den jeweiligen Channel zugeschnitten sind. Und wenn wir uns dann nochmal anschauen, was ich gerade gesagt habe, dieses Responsive Design oder Mobile First Design, also adaptives Design, zugeschnitten auf die verschiedenen Device-Typen, dann muss man sagen, auch im Hinblick auf die Architektur, die wir gerade gezeigt haben, dass ich da nicht mehr gut aufgestellt bin, nicht flexibel genug bin. Ich versuche das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen. Das ist eine App, die wir geschrieben haben, die Gypsies App. Also Gypsy ist eine GPS-Community. Da kann ich als Fahrradfahrer, als Wanderer, als Ruderer oder was auch immer meine Touren hochladen und dann kann ich die bewerten, mit Bildern angeben und so weiter oder mit Bildern hinterlegen. Und da kann sich jeder gut vorstellen, dass die Use Cases, die ich auf dem Desktop abarbeite oder auf dem Laptop abarbeite, völlig andere Use Cases sind als die, die ich auf dem Mobile Device abarbeite. Ein Beispiel, die Tour planen würde ich normalerweise auf dem Desktop, auf dem Tablet vielleicht noch gerade. Wenn ich aber mit 60 km/h mit dem Mountainbike bergab fahre, Downhill, dann brauche ich eine ganz andere Usability. Dann sind für mich ganz andere Use Cases interessant. Also dann ist vielleicht noch gerade interessant, wo ich abbiegen muss. Ich brauche riesen Buttons, weil ich maximal eine Treffer Fläche auf dem Device habe. Ich will vielleicht Geschwindigkeiten sehen oder sonst was, was ich sicherlich im Web nicht brauche. Das heißt, ich habe das hier mal Bros, not Twins genannt. Der Trick ist, dass die Gesamtheit der Use Cases auf den verschiedenen Channels eigentlich ein rundes Bild abgibt, aber nicht auf jedem Channel ein und dieselben Use Cases abgebildet werden. Und das erfordert eine extreme Flexibilität der Architektur. Also wir kommen jetzt wieder zurück zur Architektur und zur Architekturbetrachtung. Und die Idee, die wir vorhin gesehen haben, ist eigentlich one single monolith to rule them all, also ein monolithischer Ansatz, um alle Channels zu bedienen. Und dem konträr steht natürlich der Anspruch Time to Market. Also ich habe sehr viele Channels, jeder Channel, also jedes Device, jeder Device-Typ hat unterschiedlichste Anforderungen, hat unterschiedlichste Use Cases, entwickelt sich unterschiedlich weiter, durch verschiedene Teams sicherlich auch noch. Und da ist es kaum möglich, das über eine Architektur abzudecken. Weswegen ist das nicht möglich? Weil auch ein responsive Monolith nach wie vor natürlich ein Monolith ist mit all seinen Schwierigkeiten. Also wer mit klassischen Architekturen arbeitet, weiß, dass man nicht innerhalb von wenigen Tagen neue Features an den Start bringen kann. Der weiß, dass die Architekturqualität im Laufe der Jahre langsam verschwimmt, einfach durch die Größe des Systems, dass man mit technologischen Schulden arbeitet, also neue Frameworks, neue Technologien gerne ausprobieren würde, was im Monolithen aber nicht so einfach möglich ist und so weiter und so fort. Deployment ist in der Regel sehr komplex, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, weil ich immer nur alles oder nichts deployen kann. Da hängen natürlich entsprechende Teststrecken dran. Die Frage ist also, wie kann ich diesen Monolithen oder dieses System, was wir gerade gesehen haben, insoweit verbessern, dass es offen für neue Channels wird, offen für neue Use Cases wird und deutlich flexibler, als es bisher ist, also flexibler, skalierbarer im Sinne von neue Features in kurzer Zeit dazunehmen. Also Time to Market ist der Aspekt. Und ich zeige jetzt einfach mal verschiedene Problemfelder dieses Monolithens auf, die uns eben genau daran hindern, schnell neue Features und neue Channels, also neue Use Cases zu implementieren und neue Channels mit hinzuzunehmen, also Use Cases im Sinne von Fachlichkeit, und wie man mit diesem Problem umgehen kann. Und das erste Problem ist sicherlich, dass der Monolith, wie wir ihn hier sehen, Views ausliefert. Also die Idee ist ja bisher gewesen, ich erzeuge oder ich bekomme einen Web-Request rein, der möchte irgendwelche Daten an, also zum Beispiel Tabellen, Informationen, Listen, was auch immer angezeigt bekommen für die Applikation. Also nehmen wir mal die Liste der Bestseller eines Webshops. Dann wird das serverseitig alles aufbereitet, vielleicht vom Bildmaterial her optimiert für das Device, auf dem es angezeigt werden soll, also Smartphone versus Desktop, nutze ich anderes Bildmaterial. Aber nichtsdestotrotz wird HTML an den Server geliefert und dieses HTML dann entsprechend dargestellt. Ich habe schon über Media Queries und Co. gesprochen, also es gibt da Optimierungsmöglichkeiten, dass der Client selbstständig entscheidet, was dargestellt wird, was nicht dargestellt wird, was ein- und ausgeblendet werden soll. Aber prinzipiell liefere ich halt HTML5 und Co. aus an der Stelle. Die Lösung dieses Problems ist das Erstellen der View und auch ein Teil der Business-Logik auf den Client zu verlagern. Und das geht natürlich nur, wenn ich keine Views ausliefere, sondern wenn ich Daten ausliefere, also in diesem Fall Resources. Da sind wir beim klassischen RESTful-Ansatz, also der Client stellt eine Anfrage über HTTP und zwar nicht nach einer Ergebnisliste im Sinne von HTML-Seite mit Ergebnissen dargestellt, sondern nach einem JSON Array von Bestsellern und entscheidet sich dann selber, wie er dieses JSON Array von Bestsellern darstellt. Das ist sein clientseitiges Domain Model an der Stelle. Ist auch in der Lage, darauf selber eigene Use Cases, die nur UI getrieben sind, auszulösen über die UI Controller, die wir teilweise nach oben gezogen haben in diesem Architekturansatz, kann Informationen im eigenen Data Store, da hat Chris gerade auch ein bisschen was zu gesagt, speichern und darauf zugreifen, was unter anderem auch dazu verhilft, Roundtrips zum Server zu vermeiden. Also Vorteil ist, ich tausche Daten aus und keine Views mehr, bin dadurch viel flexibler auf Client-Seite. Und der andere Vorteil ist, ich brauche viel weniger Roundtrips, weil ich etliche Use Cases client-seitig abfedern kann. Denn das nächste Problemfeld, was wir haben, wenn wir mit verschiedenen Devices arbeiten, ist, dass ich in der Regel mein Mobile Device, also gerade das Smartphone, komplett anders benutze als mein Desktop. Beim Desktop bin ich es gewohnt, mich an den Rechner zu setzen, also an meinen Arbeitsplatz zum Beispiel, Schreibtisch, und da relativ komplexe Prozesse, Workflows abzuarbeiten, also mehrere Schritte zu durchlaufen und solche Dinge. Beim Mobile ist es eher so, ich hole mein Mobile aus der Tasche. Ich habe jetzt keins in der Tasche, weil man das beim Vortrag nicht machen soll, weil es ja klingeln könnte oder sonst was. Ich hole mein Mobile aus der Tasche, klicke da irgendwie zweimal rum, will gezielt eine Information bekommen, also zum Beispiel die neuesten Tweets sehen oder den aktuellen Kontostand, weil ich auf mein Gehalt warte oder was auch immer. Und danach stecke ich es wieder in die Tasche. Also ich erzeuge, das mache ich aber vielleicht 100 Mal am Tag oder 200 Mal am Tag. Das heißt, ich erzeuge sehr, sehr viele kurze, kleine Calls, die den Server durchaus belasten können. Durch die, den klassischen Pull-Mechanismus, wie ich ihn normalerweise vom Web gewohnt bin. Das hört sich jetzt erstmal nicht so kritisch an, aber ein Beispiel aus der Bankenbranche. IBM hat da mal eine Lösung geschaffen für ein großes internationales Bankenhaus und unter anderem eben auch eine mobile Lösung zum Online-Abruf des eigenen Kontostandes. Und gerade in dem zum Monatsende, also wenn das Gehalt aufs Konto kommen sollte, holt halt jeder sein Device raus und guckt 10-minütlich drauf. Und das hat die Server letztendlich in die Knie gezwungen damals. Hat man schnell beseitigt. Also die Idee war, den Main-Use-Case natürlich auf die Startseite der Applikation zu bringen. Und der Main-Use-Case auf dem Mobile-Device war, was ist mein aktueller Kontostand? Und der hat grundsätzlich diesen Call ausgelöst. Okay, wie kann man das optimieren? Wie kann man da rangehen? Die Lösung ist auch hier relativ einfach. Ich arbeite mit Push anstatt Pull. Das heißt, ich frage nicht permanent beim Server nach, hat sich was geändert, und erzeuge hunderte von leeren Calls, also die mir keine neuen Daten liefern, sondern der Server signalisiert dem Client, ich habe neue Informationen über Server-Side-Events, über Push-Notifications oder wie auch immer. Und nur in dem Moment greift der Client auf den Server zu, also hat einen einzigen Roundtrip anstatt hunderte und holt sich die Informationen. Alternativ können die Informationen natürlich auch direkt in der Nachricht enthalten sein. Das kann man dann machen, wenn die sehr klein sind. Also diese Push-Notifications oder Server-Side-Events haben relativ wenig Payload, was sie transportieren dürfen. Und dann, wenn sie nicht unbedingt abgesichert werden müssen, also Konto, Daten, etc. würde ich dann nicht unbedingt übertragen. Okay, also so bekommen wir quasi eine losere Kopplung des Clients und des Servers hin an der Stelle und skalieren auch serverseitig deutlich besser als bisher. Also wir gehen sozusagen aus dem klassischen synchronen Request-Response-Modell in ein asynchrones Modell über. Nächstes Problem, was wir haben, wenn wir die schrittweise Refactoring vornehmen, wie wir es bisher gemacht haben, ist der Service Layer. Wir haben jetzt ja einen Teil der UI-Logik nach oben gezogen, also über die, über den UI-Controller oder über die Use-Case-Controller, die sich zumindest zum Teil auf der Client-Seite befinden, also zum Beispiel in AngularJS oder React oder was auch immer implementiert an der Stelle. Und häufig ist es so, dass der Service Layer dann nicht mehr 100% matcht. Also der Service Layer hat eine andere Granularität, was die Calls angeht, weil er bisher ja immer von der Service-Seite aufgerufen wurde, von den UI-Controllern auf Service-Seite. Und die Calls relativ kostengünstig sind. Also ich bin im Intranet an der Stelle. Nun habe ich Internet-Calls, und es ist natürlich nicht sinnvoll, wenn ich zur Abarbeitung eines Use-Cases 30, 40 Service-Layer-Calls absetze, was vorher durchaus möglich war. Was macht man da an der Stelle? Man fügt sozusagen zusätzliche Services ein, die sich stärker fachlich an dem orientieren, wie die Use Cases auf der Client-Seite aufgebaut sind. Also sogenannte Business- oder Domain-Services. Die verhindern quasi diese vielen Calls, von denen ich gerade gesprochen habe, und ermöglichen, dass das Abarbeiten eines Use Cases auf Client-Seite, also Fachlichkeit auf Client-Seite, mit einigen wenigen Calls, im günstigsten Fall einem einzigen Call, abgehandelt werden kann. Okay. Wir haben es jetzt geschafft, Client und Server relativ lose voneinander oder relativ stark voneinander loszulösen, also eine lose Kopplung zu schaffen. Was wir noch nicht geschafft haben, ist, dass wir dieses auch im Sinne von Time to Market ausrollen können, also ein losgelöstes Release von neuen Use Cases schaffen. Und weswegen haben wir das nicht geschafft? Weil wir nach wie vor natürlich serverseitig noch mit einem Monolithen zu tun haben und dieser Monolith eben entsprechend nur als Ganzes released werden kann. Wie gehe ich da vor oder was kann ich da machen? Da kann ich auch über Modularisierung einen großen Schritt nach vorne gehen, indem ich einfach meine Services, die ich gerade eben schon eingeführt habe, also meine fachlich orientierten Services, weiter ausbaue. Eric Evans nennt das im Domain-Driven Design Bounded Contexte, also dass ich mir Bounded Contexte, möglichst losgelöste Fachlichkeiten suche, die nur wenig von anderen Fachlichkeiten abhängen und die dann als eigenständig deploybare Services zur Verfügung stelle, wie wir es hier auf dem Bild sehen. Relativ losgelöst bedeutet natürlich, braucht ein Service schon mal Informationen von anderen Services. Die sind in der Regel dann über wohldefinierte Schnittstellen miteinander verbunden. Das heißt, ein Redeployment zweier Services ist nur dann notwendig, wenn sich die Schnittstelle ändert. Ansonsten muss ich nur einen Service redeployen. Okay. Letzter Punkt der Architekturoptimierung, Provisionierung. Ich habe gerade davon gesprochen, ich kann relativ schnell neue Services deployen, dadurch, dass ich die jetzt modularisiert habe. Ich habe aber nach wie vor das Problem, wenn ich neue Datenbanktabellen brauche, neue Message Queues oder was auch immer, dass ich mich an mein Operations-Team wenden muss und die mir das zur Verfügung stellen müssen. Und spätestens da hört die Flexibilität auf, die ich eigentlich gerne haben möchte. Und wie sieht da die Lösung aus? Einfach so, dass ich mich von den alten Schemata löse und sowas wie Plattform as a Service nutze, also dass ich auch die Plattformdienste als Services zur Verfügung stelle und im Sinne von Last, die anfällt, provisioniere, also einfach neue Application-Server dazu nehme, neue Datenbankquellen dazu nehme, Storage in der Cloud oder was auch immer. Okay, so viel zur Architektur. Hat sich ein bisschen geändert jetzt im Laufe der letzten 10 Minuten, die Architektur, und der eine oder andere mag den Kopf schütteln, wenn man mal genau drüber nachdenkt, was haben wir gebaut? Wir haben plötzlich eine Microservice-basierte Architektur in der Cloud aufgezogen durch einige wenige Schritte. Wir sehen das hier nochmal, die Schritte, die dazu notwendig waren, also Resources anstatt Views zu nehmen, Push statt Pull, natürlich nicht nur, sondern nur da, wo es sinnvoll ist, Domain-Services aufzusetzen, Modularisierung der Services und dann als Sahnehäubchen sozusagen PaaS, also Plattform as a Service. Hört sich soweit gut an, ich habe noch fast 10 Minuten, die möchte ich natürlich nutzen und darauf hinweisen, dass es in der Realität natürlich nicht ganz so einfach ist. Weswegen ist es nicht ganz so einfach? Wir haben durch das, was wir gerade geschaffen haben, aus einem sehr eng gekoppelten Monolithen ein hochverteiltes System geschaffen, also viele Services, die miteinander irgendwie kommunizieren, miteinander verbunden sind. Und das bringt natürlich neue Herausforderungen mit sich. Das sehen wir hier, sowas wie Versionierung, Error Handling, Caching und Synchronisation. Also wie stelle ich sicher, dass das clientseitige Modell und das serverseitige Modell nicht auseinanderläuft. Security-Anforderungen, die sich plötzlich neu ergeben. Analytics, wie bekomme ich mit, was mein Client überhaupt macht, wenn er so lose gekoppelt ist und Use Cases selber abarbeitet. Ich möchte bei jedem Punkt ganz kurz mal auf die Probleme hinweisen, beziehungsweise mit 1-2 Slides ein bisschen Anregung geben, wie man mit den Problemen umgehen kann, um das Bild abzurunden. Fangen an mit der Versionierung. Was ist unter Versionierung zu verstehen? Also ich habe Clients, im schlimmsten Fall Mobile Apps, also Mobile Native Apps, die mit meinem Backend reden wollen, und dann ist einfach davon auszugehen, dass die serverseitige Schnittstellenvariante und die clientseitige Schnittstellenvariante auseinanderlaufen. Wie gehe ich damit um? Ich kann das natürlich einfach ignorieren, das ist aber sicherlich nicht der beste Weg. Ich kann es ignorieren im Sinne von, ich stelle einfach zusätzliche REST-Ressourcen zur Verfügung. Also ich habe zum Beispiel einen Order-Service in der Version 1 und ich habe einen Order-Service, und wenn sich da was ändert, habe ich einen New-Order-Service und danach einen New-New-Order-Service. Und man merkt schon an meiner Ausführung, das skaliert nur bedingt, also scheint auch nicht die beste Variante zu sein. Die nächste Variante zum Ignorieren wäre, dass ich mit Datenformaten arbeite, die erweiterbar sind. Das heißt, ich brauche zunächst erstmal einen sogenannten Tolerant Reader, das heißt einen Client, der mit erweiterbaren Datenformaten zurechtkommt. Der darf also zum Beispiel nicht auf ein spezielles XML-Schema beharren oder sich Informationen über XParse oder sonst irgendwas aus den Daten raussuchen, sondern sucht einfach nur nach entsprechenden Keywords in XML oder im JSON, was man ja wahrscheinlich eher nehmen wird. Das funktioniert, solange sich die Datenformate erweitern und sich die Semantik nicht ändert. In dem Moment, wo sich die Semantik von Informationen ändern oder Felder wegfallen, dann werde ich auf jeden Fall ein Problem haben. Das heißt, ich muss mit verschiedenen Versionen umgehen können. Die kann ich entweder in die URL reinpacken, die kann ich über einen Version Request Header mit dazugeben. Da gibt es arge Diskussionen in der REST-Community, was dabei noch RESTful ist oder nicht. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Und ich kann den Content Negotiation nutzen, also quasi über Accept Header dem Server sagen, welches Datenformat in welcher Version ich gerne hätte. Error Handling als zweiter Punkt. Was ist mit Error Handling überhaupt gemeint in dem Moment? Also ich habe einmal das Problem, Client und Server reden miteinander und bekommen vielleicht nicht die Informationen, die ursprünglich angedacht waren. Und Compensation Algorithmen, ich muss irgendwie dafür sorgen, wenn ein Service im Hintergrund von einem anderen Service nicht angesprochen werden kann, dass es trotzdem funktioniert. Client-Server, da nur der Tipp, es gibt jede Menge sehr sinnvoller HTTP-Status-Codes, die leider so gut wie selten benutzt werden oder so gut wie nie benutzt werden. Also es gibt nicht nur den 200er, den 400er oder 404 und den 500er, sondern viele, viele mehr. Und über diese viele, viele mehr Status-Codes, wie man es hier sieht, habe ich die Möglichkeit, dem Client ganz genau zu signalisieren, was wie funktioniert hat auf dem Server und was nicht funktioniert hat auf dem Server. Der Status-Code hat den Riesenvorteil, der Client muss nicht erst in die Payload reinschauen, um zu sehen, dass irgendwas schiefgegangen ist, sondern er kann den Status-Code hernehmen, also ist deutlich performanter, und das als Weiche nutzen. Wenn ich dann einen Fehler habe, also einen Fehler dem Client signalisiere, dann ist es wichtig, das auch so zu tun, dass der Client darauf reagieren kann. Also ich schicke den Status-Code und vielleicht einen Application-Level-Code, also einen internen Fehler-Code, den er verstehen kann. Wenn Daten in Logs ausgegeben werden sollen oder wenn ich die am Monitor anzeigen möchte, dann schicke ich zusätzlich Messages, und natürlich brauche ich dafür ein wohldefiniertes Payload-Format, mit dem gearbeitet werden kann. Bitte kein Stacktrace schicken. Stacktraces sind in der Regel ein guter Angriffspunkt für Hacker. Und natürlich muss ich das nicht alles manuell machen bei jedem Fehler, der auftreten kann, sondern ich kann sogenannte Exception Mapper bauen. Im Java-Umfeld baut man die als Provider, als REST Provider, indem ich einfach die Exceptions fange und in entsprechende Status-Code und Payload übersetze. Okay. Compensation-Algorithmen war der zweite Punkt. Hier muss ich damit umgehen, dass ein Service nicht available ist, dass ich über das verteilte System keine Transaktion fahren kann und nur Eventual Consistency bekomme, also einen eventuell korrekten Stand. Was hier das eigentlich Wichtige ist, Transaktionen nutzt man normalerweise, weil man von 0 oder 1 ausgeht, also gut oder böse. In der Realität ist es in der Regel nicht so. In der Fachlichkeit habe ich häufig einen Plan B. Also wenn ich einen Kunden in der Bank, wenn der nicht alle Formulare dabei hat, werde ich ihn trotzdem das Konto eröffnen lassen, und dann soll er das Formular halt nachträglich nachliefern. Und genau das muss man sich bei diesen Compensation-Algorithmen überlegen. Also man muss sich überlegen, wie kann ich fachlich mit diesem Problem umgehen und nicht nur technologisch. Die Slides werden sicherlich zur Verfügung gestellt, deshalb hier ein kleiner Verweis: Starbucks does not use two-phase commit, ein sehr schöner Artikel genau zu dem Thema. Wir haben noch drei Punkte, die sind aber relativ schnell abgehakt, also ich bin guter Dinge, dass wir in der Zeit bleiben. Caching und Sync. Die Frage ist also, wie schaffe ich es, dass Client und Server nicht auseinanderlaufen und ich nicht zu viele Roundtrips zum Server habe. Und hier einfach der Hinweis, das Web ist dein Freund, das Web bietet tolle Möglichkeiten. Ich habe sowas wie Client-Side-Caching, ich habe aber auch Proxy-Caches oder Content-Delivery-Networks, also verschiedenstufige Caches, die ich nutzen kann. Und ich habe sowas wie Expiration-Header oder Expires-Header in HTTP 1.0, wo ich sagen kann, die Werte sind bis dann und dann gültig. Ich habe Cache-Control in HTTP 1.1, wo ich viel feingranularer den Caching-Mechanismus angeben kann. Und selbst wenn die Daten nicht mehr gültig sind, kann ich über Revalidation und Conditional Gets den Server fragen, gibt es tatsächlich neue Daten? Wenn nicht, kriege ich einfach nur die Daten sind noch gültig zurück. Ansonsten bekomme ich vom Server einen neuen Datensatz. Web Security. Hier möchte ich einfach nur auf die Top 10 des Open Web Application Security Projects verweisen, ohne da im Detail drauf einzugehen. Wichtig ist, dadurch, dass ich plötzlich von eventuell nur intern genutzten Applikationen, also auch wenn es Web-Applikationen sind, in die weite Welt rausgehe, gerade mit dem Mobile, befinde ich mich häufig in nicht gesicherten Netzwerken, also zum Beispiel ein Starbucks, WLAN oder sonst irgendwas, wo es relativ einfach ist, sich einzuhacken. Und das muss ich berücksichtigen. Und gerade dieser Aspekt Security kommt dabei häufig viel zu kurz, weil man vorher die Probleme einfach nicht hatte. Last but not least, Analytics. Der Client ist nun viel, viel autarker als vorher oder als bisher, und insofern kriege ich natürlich auch wenig davon mit, was am Client funktioniert oder nicht funktioniert. Das heißt, wie der Client verwendet wird. Und die Frage ist, wie bekomme ich das Ganze in den Griff? Und auch das ist natürlich möglich, indem ich zum Beispiel meine Ratings monitore, also schaue, wie wird meine Applikation bewertet. Da sind in der Regel die nächsten Features schon drin, indem ich meinen Traffic mir anschaue, also gerade auch die serverseitigen Traffics, um zu vermeiden, dass Probleme, die eigentlich am Server sind, auf den Client sich widerspiegeln, indem ich meine UX monitore. Da gibt es auch entsprechendes Tooling, was ich da verwenden kann. Okay, Fazit des Ganzen. Lightway Omnichannel Architectures. Ich habe versucht aufzuzeigen, wie ich von einer klassischen monolithischen Architektur hin zu einer Lightway Omnichannel Architektur komme. Wir haben gesehen, Resources statt Views sind da ein Schlüssel, Events statt Request Responses, Domain Services statt Applikation und Modularization statt Monolith. Wenn ich das alles befolge, dann komme ich genau zu dieser Architektur, die auch mit unterschiedlichen Clients klarkommt. Wir haben aber auch gesehen, Nebenwirkungen sind da nicht ausgeschlossen. Also ich komme von einem Monolith zu einem stark verteilten System mit allen Problemen, die diese Systeme mit sich bringen. Ja, das wär's. Fragen?
Naja, wir sind ein bisschen über der Zeit, nicht viel. Deswegen würde ich vorschlagen, die Fragen über Twitter zu handeln.
Mobile Larson.
Genau. Und, oder über die unsere Twitter-Seite der Konferenz. Da tut sich einiges an Kommentaren, aber wenig an Fragen. Die sind durchaus willkommen. Und ansonsten machen wir in knapp 15 Minuten weiter mit unserer ersten Demo-Session zu Xamarin.
Bestens.
Jo. Tschüss, bis gleich.
Tschüss.